Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich uns alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist wirklich etwas Wunderbares, wenn man diese Botschaft der Liebe den Menschen weitersagen darf. Und darum sind wir auch heute, meine Lieben, hier wieder zusammengekommen, um aus dem Wort Gottes für uns persönlich wieder etwas zu lernen, dass Gott uns ja Anweisungen geben möchte, dass er uns stärken möchte in der täglichen Nachfolge. Ich weiß nicht, wie auf euch dieses eine Auge wirkt. Das soll ja so der Gedanke, das Thema auch sein, das Auge. Es ist ja ein Organ, durch das wir, ich sag mal, all das, was uns umgibt, aufnehmen, verarbeiten. Und das hat für uns als Menschen, glaube ich, einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Gott hat uns eben ja mit zwei Augen geschaffen. Und wenn wir uns bloß vorstellen würden, wir hätten nicht das Augenlicht. Durch unsere Augen nehmen wir die Farben wahr, was der Blinde überhaupt ja nicht sieht, aber die Farben. Mir ist so aufgefallen, Gott hat die Welt so wunderbar geschaffen, in den wunderbarsten Farben. Wenn wir so die Jahreszeiten durchgehen, das erfreut doch unser Herz, oder? Ob es der Herbst, der jetzt hinter uns liegt, mit den vielfältigen Farben, wo die Blätter sich verändern, aber auch jetzt, wo der Winter eingekehrt ist, wo der Schnee da ist, es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ja? So diese weiße Pracht, sagen wir, zu sehen, wie Gott alles so wunderbar auch geschaffen hat. Mit unseren Augen sehen wir nicht nur Farben, sondern auch Formen. Und wenn wir etwas sehen, eine bestimmte Form, dann können wir uns natürlich sofort darunter auch etwas vorstellen. Und durch das Sehen können wir ja sehr schnell auch gewisse Situationen beurteilen. Die Situation, die mag sehr verzwickt sein, da sind viele Menschen. Und doch können wir ziemlich schnell einschätzen, um was es überhaupt geht oder wie wir uns auch persönlich hier verhalten auch sollen. Das Auge ist uns auch dazu gegeben, dass wir gewisse Schlüsse auch ziehen, dass wir in gewisser Weise auch gewarnt werden. Wenn wir einkaufen gehen in einen Lebensmittelmarkt und sehen zum Beispiel, dass ein Lebensmittel bereits abgelaufen ist, ja, so dann kaufen wir es eben nicht. Und meine Lieben, durch die Augen bekommen wir ganz besondere Eindrücke, die auf unsere Gefühlswelt auch Auswirkungen haben. Viele von uns sind ja Eltern und wie ist es, meine Lieben, wenn man ein kleines Kind, ein Baby sieht? Ich weiß nicht, welche Gefühle das, ich sag mal, bei den Eltern auch kommen, das kann man persönlich dann beurteilen, aber sogar Außenstehende, die so ein kleines Kind, ein Baby sehen, auf dem Arm bei jemand anderem oder einfach da liegen, das löst doch etwas in uns aus, oder? Das erzeugt bestimmte Gefühle in uns. Weiß nicht, ob, ja, ich nehme an, dass der eine oder andere unter uns schon wandern war, auch in den Bergen. Und wie ist es, wenn wir so den Berg erklommen sind und auf einmal dieses weite Panorama hatten um uns herum? Es gibt ja so den Ausdruck, einem ist irgendwie der Atem weggeblieben. Ja? So, das, was auf einen so eingestürzt ist, ist das, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Das ist so gewaltig, dass es auf uns einen ganz, ganz großen Eindruck auch gemacht hat. Nun, meine Lieben, nicht jeder auf dieser Erde ist wirklich gesegnet mit zwei gesunden Augen. Es gibt durchaus Menschen, die schon blind geboren sind oder die durch eine Krankheit auch erblindet sind oder immer schlechter sehen, ein gewisser Prozess auch hinter sich haben und schlussendlich auch ganz blind sind. Nun ist es ja so, dass man trotz der Blindheit trotzdem leben kann. Und es gibt tatsächlich gute Fakten auch dazu, dass das Leben dann ja nicht zu Ende ist. Diese Menschen brauchen vielleicht eher Hilfe von anderen Menschen, die sie anleiten, ihnen eine gewisse Hilfe auch sind. Aber es gibt mittlerweile auch so viele Hilfsmittel, ob es dieser Blindenstock, ja, den wir wahrscheinlich alle kennen, aber es gibt sogar für blinde Menschen die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Es ist wirklich unglaublich, was wir auch heutzutage auf Grundlage auch technischer Geräte alles machen können. Wir können ja die Geräte mit unserer Stimme auch anweisen, das heißt auch hier steuern. Ja? Und sie können uns dann wiederum gewisse Informationen auch geben. Aber meine Lieben, wir sind ja heute zusammengekommen, um wirklich aus dem Wort heraus zu sehen, was die Bibel uns zu diesem Thema geistliches Sehvermögen auch sagt. Und wir wollen zuerst, bevor wir auf uns Menschen zu sprechen kommen, einfach schauen, was sagt eigentlich die Schrift, wenn es um Gott selber auch geht. Und hier habe ich uns einen Vers mitgebracht, der so bekannt uns ist. Und zwar, es ist ja die Begebenheit, wo Samuel den Auftrag bekommt, den Nachfolger des Königs Saul auch zu salben zum König. Und er kommt auch in das Haus Isais. Und der Isai, er tut jetzt so nach und nach seine Söhne auch dem Samuel vorstellen und Samuel denkt, Mensch, das ist er jetzt. Und jetzt kommt dieser Vers, da sie nun hereinkam, sah er den Eliab an und gedachte, der sei vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an seine Gestalt noch seine große Person. Ich habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das ist ja der große Unterschied zwischen uns Menschen, die wir kurzsichtig sind, die wir vieles nicht beurteilen können, im Vergleich zu Gott, der wirklich in unser Herz auch hineinsieht. Wir haben noch in anderen Gedanken, dass vor den Augen unseres Gottes alles bloß und offen auch ist. Hebräer 4, Vers 13, und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen. Von dem reden wir. Gott, der nicht nur jetzt sozusagen unser Herz sieht, sondern ihm oder vor ihm ist ja alles offen. Jeder Gedanke, jedes Motiv unseres Herzens, alle unsere Pläne, das alles weiß Gott, weil er eben in uns auch hineinschauen auch kann. Ein weiterer Gedanke wird uns in Psalm 139, Vers 16 auch gegeben. Deine Augen seien mich, so schreibt der Psalmist, da ich noch unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Es ist doch wirklich für uns Menschen doch unbegreiflich, oder? Wie Gott nicht nur die aktuelle Situation sieht und beurteilt, sondern er kann weit hinaus in die Zukunft, das heißt in alle Ewigkeit, auch hineinschauen. Und er weiß ganz genau, was noch alles auch werden wird. Und wisst ihr, hier nochmal dieser Unterschied auch, ja? Deine Augen sahen mich. Es ist nicht nur so, dass Gott etwas weiß, ja? Dass er gewisse Informationen hat, sondern er sieht auch das Ganze. Ja, das tut ja noch etwas mehr ausdrücken. Das geht doch mehr auch in die Tiefe auch hinein. Und dann wird uns noch aus Jeremia ein sehr wertvoller Gedanke auch mitgeteilt. Jeremia 32 von Vers 17. Das ist das Gebet Jeremias zu Gott. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Du erweist Gnade vielen Tausenden und vergilst die Missetat der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen, du großer und starker Gott, dessen Name Herr der Herrscharen ist. Groß an Rat und mächtig an Tat, dessen Augen über allen Wegen der Menschenkinder offen stehen, um jedem Einzelnen gemäß seinen Wegen und gemäß der Frucht seiner Taten. Hier wird so dieser Gedanke uns geäußert, dass Gott nicht nur allgemein weiß, ja, was auch in Zukunft alles kommen wird, wie alles geschehen wird, sondern er kann aktuell nicht nur in mein Herz reinschauen, sondern er sieht ja die Wege aller Menschen, ein jeden Einzelnen auf unserer großen Erde. Einen jeden Einzelnen sieht der Herr und wie es hier so steht, um jedem Einzelnen geben gemäß seinen Wegen. Hier ist natürlich auch der Gedanke, dass ein jeder Einzelne sich von uns vor Gott auch einmal für die Wege, die wir gehen, auch verantworten, auch muss. Aber nun, meine Lieben, gehen wir zu uns über, zu uns Menschen und schauen, wie das Wort Gottes uns die Augen des Menschen auch beschreibt. In Sprüche 20, Vers 12 heißt es so, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Wir sind ein Geschöpf unseres Gottes. Und darum, was für uns so ganz natürlich klingt, dass Kinder geboren werden, Kinder zur Welt auch kommen, so ist es doch ein Geschenk, eine Gabe Gottes, weil eben Gott, der Herr, diese Augen auch schafft. Aber meine Lieben, wenn es um die geistliche Sicht geht, und darum sprechen wir heute, so bringt der Psalmist hier diesen wichtigen Gedanken auch hervor, wie er sagt, schau her, erhöre mich, o Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen. Meine Lieben, jetzt sprechen wir nicht mehr von dem natürlichen Licht, von unseren natürlichen Augen, sondern wirklich von diesem geistlichen Sehvermögen, wie Gott uns als Menschen hier auch beurteilt. Die große Frage ist ja, warum muss das Auge des Menschen erleuchtet werden? Mir ist so dieser Vers in Hiob so groß geworden, wie Hiob ja, vor Gott natürlich steht. Und es sind ja längere Passagen, wo er ja nicht so richtig weiß, warum ist ihm das alles auch widerfahren. Und er stellt Gott dann auch die Frage, ist mein Schritt vom Weg abgewichen oder mein Herz den Augen nachgewandelt? Da sehen wir so diesen engen Zusammenhang jetzt zwischen den Augen und auch dem Herz. Und jetzt sagt der Herr Jesus in Matthäus 6, Vers 22, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Der Herr Jesus nimmt jetzt dieses Beispiel und möchte uns eine Lektion, ja, über das Sehvermögen des Menschen auch geben. Und er sagt hier, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Nur durch unseren natürlichen Augen können wir doch das Licht, ja, das Äußere, wie ich am Anfang auch gesagt habe, tatsächlich in dieser Art aufnehmen. Und wenn das Auge gesund ist, wenn es klar ist, dann können wir auch alles wirklich so wahrnehmen, wie es tatsächlich der Realität auch entspricht. Wenn das Auge aber krank ist, wenn es so wie hier auch heißt, wenn es verdorben ist, wenn das Auge blind ist, dann können wir natürlich auch nichts aufnehmen und dann ist in uns sozusagen auch Finsternis. Und meine Lieben, das ist ja die Anwendung auch auf das Geistliche hin. Und jetzt diese Verbindung vor allem zwischen dem Auge und dem Herzen. Wenn unser Herz, wenn es rein ist, ja, dann wird auch alles in dem Sinne auch Licht in uns sein. Wenn aber das Herz verdorben ist, wenn die Motive unseres Herzens verdorben sind, dann wird alles auch dunkel in uns sein. Und meine Lieben, wir kennen doch diese Schriftstelle, nochmal diese Verbindung auch zwischen dem Auge und auch dem Herzen. Warum muss das Auge des Menschen eigentlich erleuchtet werden? Weil aus dem Herzen, sagt die Schrift, kommen doch die bösen Gedanken. Matthäus 15, von Vers 18, was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung, das sind Stücke, die den Menschen verunreinigen. Meine Lieben, wenn unser Herz krank ist, wenn unser Herz eben verdorben ist, dann zeigt es sich natürlich auch im Leben. Das heißt, wir sind blind für die Wahrheiten auch unseres Gottes, für die Wahrheiten, die Gott in seinem Wort der Bibel uns auch gegeben hat. Und meine Lieben, für mich ist es so besonders, vor allem wenn man mit Menschen zusammenkommt, die nicht eben im Gemeindekontext aufgewachsen sind. Mit Menschen zusammenkommt, wenn man mit ihnen über Gott, über geistliche Dinge anfängt zu sprechen, die einfach nichts wissen, wo wirklich jedes Wort irgendwie erklärt werden muss, wirklich die Grundlagen überhaupt vermittelt werden muss. Man fragt sich, wie kommt es überhaupt? Aber meine Lieben, das ist doch ein völlig normaler Vorgang einerseits. Da, wo die Sünde, und die Sünde ist ja zu allen Menschen hindurchgedrungen, und ein jeder Einzelne von uns, meine Lieben, war genauso krank an den Augen und blind, was sein Sehvermögen anbelangt. Und meine Lieben, diese Augen, diese geistlichen Augen, die möchte der Herr uns doch erleuchten. Und wir haben diese sehr bekannte Schriftstelle aus Johannes 3, Vers 3, wo Jesus auch mit Nikodemus zusammenkommt und er sagt an ihm, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und mir ist besonders jetzt dieses Wort aufgefallen, nicht nur das Reich Gottes irgendwie verstehen, sondern wirklich das Reich Gottes sehen. Und hier wird uns wirklich diese Voraussetzung oder Gottes Lösung für das Problem eines blinden Auges, eines kranken Auges auch gegeben. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und erst wenn Gott unseren Sinn, unser Herz verändert, dann werden wir auf einmal die Dinge ganz, ganz anders auch sehen. In Vers 36 in dem gleichen Kapitel heißt es doch so, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir können tatsächlich zum neuen Leben ja nur durch den Glauben auch kommen. Nur durch den Glauben, das ist die Voraussetzung, meine Lieben. Und wenn wir an den Sohn, an Jesus Christus glauben, dann haben wir ewiges Leben. Und hier nochmal diese Erklärung, wie es hier heißt, wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Ja? Nochmal diese Betonung auf sehen. Er sieht es dann nicht, sondern der Mensch ist in dem Zustand, dass es heißt, der Zorn Gottes ruht auch auf diesem Menschen. Nun, meine Lieben, die Frage an diejenigen unter uns, die wirklich Heil und Erlösung persönlich erfahren haben. Ihr müsst jetzt nicht aus der Mitte sagen, aber ich gehe jetzt von mir aus. Wie hat man doch vor der Bekehrung sein eigenes Leben gelebt? Wie hat man oder wie ist man all den Dingen nachgegangen, die einem persönlich wichtig waren? Und wie auf einmal, als der Heilige Geist einen überführt hat und wir wirklich Leben aus Gott erhalten haben, wie hat man dann all diese geistlichen Dinge doch auf einmal gesehen, die einem vorher völlig verborgen waren? Völlig verborgen. Dass man wirklich sagen musste, davon habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was eigentlich das Wort wirklich an Tiefe hat. Man kommt zu dem persönlichen Schluss, Mensch, wie war ich früher so blind gewesen? Aber jetzt hat Gott meine Augen erleuchtet. Und nun kommen wir zu dem Gedanken, wenn das ja wirklich so ist, meine Lieben, müssten nicht alle Menschen danach streben, dass sie von Gott erleuchtet werden? Dass sie wirklich sehende Augen auch bekommen? Das ist doch logisch, oder? Das ist sehr logisch, aber in der Praxis sieht es doch ganz, ganz anders aus. 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und Apostel Paulus, er schreibt hier sehr offen und sehr klar. Nicht alle Menschen werden dieses helle Licht des Evangeliums tatsächlich annehmen. Und wir müssen fest davon ausgehen, dass ein Teil, er wird die frohe Botschaft des Evangeliums annehmen und der andere, er wird es ablehnen und somit auch in alle Ewigkeit verloren gehen. Meine Lieben, das ist wichtig für uns, wenn wir eben mit Menschen zu tun haben, die noch ferne von Gott sind. Meine Lieben, unsere Aufgabe besteht doch nicht darin, tatsächlich den Menschen zu bekehren, oder? Den Menschen zu erleuchten in gewisser Weise. Unsere Aufgabe besteht wirklich darin, die frohe Botschaft den Menschen weiterzugeben. Das ist unsere Aufgabe. Und wir müssen fest damit rechnen, dass ein Teil der Menschen diese Botschaft einfach ablehnen wird. Man wird nicht mal groß nachdenken, sondern man ist so voreingenommen, dass man das einfach schlicht auch beiseite wischt. Das ist mir noch so persönlich aufgefallen, als wir jetzt auch die Einladungen für den musikalischen Nachmittag verteilt haben, wenn man wirklich so mit Menschen sie persönlich auch anspricht, wie wirklich, also es sind Bruchteile von Sekunden, die wirklich hier manchmal entscheidend sind. Ja? So, man sieht die Einladung, da ist ein Kreuz, es geht um Jesus Christus. Oh, sagt man, hab damit nichts zu tun, hab kein Interesse. Man ist sehr, sehr festgefahren in seiner Meinung und lehnt dann eben die frohe Botschaft des Evangeliums auch ab. Es gibt, meine Lieben, aber auch bestimmte Ursachen. Ich habe hier sehr allgemein auch bezeichnet des schlechten Sehvermögens. Und eine Ursache wird uns hier in Matthäus 13 auch vorgelegt. Das haben wir in dem Einleitungswort auch gehört. Wie die Jünger auch zum Herrn Jesus doch traten und fragten ihn, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und der Herr Jesus ergibt jetzt hier eine Antwort. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt. Und jetzt zitiert er eine Stelle aus dem Alten Testament. Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer. Und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und hier wird uns wirklich jetzt die Ursache in Vers 15 auch gegeben, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und die große Frage natürlich ist hier, wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Herz verstockt ist? Das heißt, ein Herz, das eine frohe Botschaft des Evangeliums hört, es aber schlichtweg von vornherein auch ablehnt. Uns wird eine Stelle auch hier gezeigt, zum Beispiel in Offenbarung 3, Verse 15 bis 17, da heißt es so, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und auch entblößt. Wir haben hier eine Ursache beschrieben in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea. Wir haben ja diese Verse sehr eingehend bei der Lagerversammlung auch betrachtet. Und hier dieser Gedanke in Vers 17, dass Gott diese Gemeinde als blind auch einstuft. Und die Frage ist, warum hat Gott sie als blind eingestuft und die Gemeinde sich selber, die Christen haben sich persönlich als reich und im Überfluss auch eingeschätzt. Und hier wird uns doch die Antwort in Vers 15 gegeben, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß auch bist. Das heißt, Menschen, die sich einerseits zu Christus bekennen, aber kein entschiedenes Gott ihnen vorweisen. Es ist eben lau. Man passt sich eben an der Zeit, man passt sich den Umständen an, man sagt, ja, ich bin auch ein Christ. Aber schlussendlich, das Leben, es zeigt es überhaupt auch nicht. Uns werden noch andere Ursachen auch gegeben, da wo wirklich auch Sünde eintritt und wo Menschen Götzendienst auch betreiben. Das ist auch eine Ursache der geistlichen Blindheit. Jesaja 44, Verse 16 bis 18. Denn einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen isst er Fleisch, er brät einen Braten und sättigt sich. Er wärmt sich auch daran und spricht, ah, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber macht er einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davor nieder, verehrt es, fleht zu ihm und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nichts verstehen. Da, wo Menschen in Sünde leben, da sagt der Herr selber, dass Gott eben diese Augen verklebt. Ja? Das heißt, Menschen sind dann blind für geistliche Wahrheiten, für ein geistliches Verständnis. Sie sind völlig blind. Und das ist, meine Lieben, eine große Ursache, natürlich allgemein der Menschen, die, wie wir sagen, so ferne von Gott auch sind. Da kommt eine Sünde zu der anderen dazu und Menschen sehen eben die geistlichen Wahrheiten auch nicht. Aber meine Lieben, das kann durchaus auch, ich sag mal, Christen, Namenschristen betreffen, die sozusagen einerseits Gott dienen wollen, aber dann doch Götzendienst betreiben. Sprich, da wo im Leben es lau ist, ja, wo Gott nicht an erster Stelle auch steht. Wir haben ja vor einigen Wochen auch darüber gesprochen, über den Götzendienst. Eine andere Ursache wird uns noch gezeigt, da wo Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen oder auch sie verlieren. 2. Thessalonicher 2, Verse 10 bis 11. Und hier beschreibt Apostel Paulus Menschen, die auch verloren werden und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Eine weitere Ursache: Man hat das Wort, man hat das Evangelium klar und deutlich auch gehört. aber weil man eben ja die Liebe zur Wahrheit nicht hat, weil man sie nicht angenommen hat, dann wird Gott diesen Menschen kräftige Irrtümer schenken. Und Menschen sind völlig überzeugt, ja, dass ihre Ansicht richtig ist, dass sie ja im Rechten sind und sie glauben der Lüge, sagt Gott das Wort hier. Aber diese Menschen sind von ihrer Ansicht völlig überzeugt. Und die Frage ist, keiner von uns möchte natürlich doch in diesen Zustand kommen. Und darum, meine Lieben, diese Liebe zur Wahrheit, das ist wirklich das, was uns, ich sag mal, die Garantie gibt, ja, dass Gott uns immer diese sehenden Augen auch schenken wird. Und meine Lieben, die Liebe zur Wahrheit, sie schließt natürlich auch die Bereitschaft ein, dass Gott uns durch sein Wort doch korrigieren kann, oder? Wenn wir persönlich in der täglichen Bibellese sind, wenn wir Predigten hören, wenn wir uns untereinander auch austauschen, wenn wir Gemeinschaft haben und wenn wir einander auch ermahnen können, auf gewisse Zusammenhänge hinweisen, dann bedeutet es für mich immer wieder, dass ich fragen muss, was sagt das Wort Gottes? Nicht meine Ansichten, nicht meine Überzeugung, sondern was sagt tatsächlich das Wort? Und meine Lieben, wenn uns dann der Heilige Geist ganz eindeutig auch zeigt, wir müssen so und so handeln, und ich mir persönlich eingestehen muss, ich habe gefehlt, ja, oder ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, wie auch immer, das bedeutet, ich muss mich persönlich korrigieren. Und daran entscheidet es sich, ob ich die Wahrheit liebe oder auch nicht. Ein anderer Gedanke wird uns noch in dem Zusammenhang auch vermittelt, dass das Volk Israel, es hat den Wunsch gehabt, zu einer bestimmten Zeit zu werden wie andere Völker auch. Und hier ist jetzt nur mal dieser Gedanke, habe ich rausgenommen, wo das Volk Israel kommt, jetzt zu Samuel. Und wir wollen diesen Abschnitt jetzt auch lesen. Aus 1. Samuel 8, Verse 4 bis 7. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Meine Lieben, dieser Zusammenhang oder diese Herzenshaltung, etwas zu haben, was die anderen Heidenvölker um einen herum auch hatten, das können wir eigentlich in dem Alten Testament immer so zu dem Schluss kommen, da wo sich das Volk Israel ja, nach den Geboten Gottes gehalten hat, dann hat Gott sie gesegnet, dann hat Gott zu allem das Gelingen auch gegeben. Aber da wo das Volk eben sich anpassen wollte an die anderen Heidenvölker und da wo so ein Abweichen war von Gott, da hat Gott natürlich das Volk auch ihren Gedanken, ihren Wünschen auch sozusagen dahingegeben. Gott hat es gestattet, ja, dass diese Gedanken verwirklicht wurden zum Schaden auch des ganzen Volkes. Und der Herr sagt hier so klar und deutlich zu Samuel, der jetzt so getrauert hat, das Volk hat nicht dich verworfen, Samuel, sondern das Volk Israel hat mich verworfen. Das ist der eigentliche Punkt. Und meine Lieben, auch hier, wenn wir diesen Gedanken nehmen, so sind wir natürlich, ja, in unserer Zeit umgeben von so vielen Möglichkeiten, zu schauen, wie wird vielleicht der Gottesdienst in anderen Glaubensgemeinschaften durchgeführt, wie wird da oder dort etwas gehandhabt. Und dann kommt der Gedanke, ja, so etwas wollen wir auch haben. Und hier wollen wir wirklich vorsichtig sein, sehr vorsichtig, ob das, was auch dort vielleicht gemacht wird, ob es wirklich dem Wort Gottes auch entspricht. Das ist wirklich das Kriterium, das wir bei der Entscheidung auch anlegen sollen. Natürlich ist es so, wenn Dinge gut sind, dann können wir sie auch in gewisser Weise doch auch einsetzen, übernehmen, ob es in der Missionsarbeit ist oder wie auch immer. Ja? Gedanken, Ideen vielleicht auch. Aber meine Lieben, da wo wir uns von Gott entfernen, das ist der Gedanke, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig auch sein. Ein Vers ist mir noch ganz besonders auch aufgefallen, aus Matthäus 6, Vers 23. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und ich möchte jetzt wirklich nur auf den zweiten Teil dieses Wortes auch eingehen. Wenn nun das Licht in dir Finsternis wird, wie groß wird dann die Finsternis sein? Meine Lieben, das tut doch uns den Gedanken nahebringen, dass Menschen Licht hatten. Ja? Menschen hatten Licht. Und dann passiert etwas im Leben, wo es im Herzen Finsternis wird. Ja? Und dann sagt der Herr, weißt du, du hast Licht gehabt, aber jetzt ist Finsternis geworden. Wie groß ist jetzt sozusagen die Finsternis? Weil Menschen dann einfach überhaupt, ich sag mal, nicht wahrnehmen, was Gottes Wort von ihnen möchte. Das heißt, Gottes Wort führt sie zu dem Punkt, wo sie die richtigen Entscheidungen treffen sollen, wo sie dem Wort Gottes gehorchen müssen, aber sie lehnen es ab. Und dann kommt eben Finsternis auch in das Herz. Und meine Lieben, wie weh tut es unserem Herrn und Heiland, wenn bei einem Menschen, der Licht hatte, wieder Finsternis im Herzen ist. Brauchen wir nicht in unserer Zeit, ja, wo wir allgemein sagen, große Finsternis herrscht auf dem geistlichen Gebiet, brauchen wir nicht Menschen, die wirklich erleuchtet sind, die Licht haben und die dieses Licht auch anderen Menschen weitergeben? Ganz, ganz wichtig, meine Lieben. Darum wollen wir hier besonders auch doch Acht haben, dass Gott uns, ja, oder dass wir das Licht, das Gott uns gegeben hat, auch doch in uns bewahren. Ich möchte noch auf eine Ursache eines schlechten Sehvermögens eingehen. Und ich habe es einfach mal mit diesem Wort überschrieben, mit diesem Gedanken, wenn unser Fokus eben auf Traditionen liegt. Ich nehme an, dass alle von uns, die eben arbeiten gehen, vielleicht schon den Begriff gehört haben, dass man betriebsblind werden kann. Kennt ihr so etwas? Betriebsblindheit. Ich möchte uns die Beschreibung dessen auch vorlesen. Von Betriebsblindheit spricht man, wenn aktuelle betriebliche Vorgänge nicht mehr neu beurteilt, sondern nur aufgrund von Routine und der Vergangenheit beibehalten und für richtig befunden werden. Das bedeutet, in einer Firma, dass man ich habe das persönlich so erlebt. Ich bin in der Ausbildung gewesen, dann komme ich in eine Abteilung und habe einfach ja nicht gewusst, die Zusammenhänge, und habe dort einen Mitarbeiter gefragt, ja, warum macht man das so und so? Dann hieß es ja, das machen wir schon immer so. Okay, das hat mir natürlich überhaupt nicht geholfen, zu sagen, das machen wir immer so. Ich wollte doch wissen, warum machen wir das so? Und meine Lieben, wir können hier auf dem geistlichen Gebiet in ähnlicher Weise in etwas hineinkommen, wo unser Gottdienst aus einer gewissen Routine besteht. Ja, für uns ist das völlig normal, das gehört einfach zum Gottdienen dazu. Aber meine Lieben, genauso wie es, ich sag mal, in der Gesellschaft oder in den Firmen sich viele Sachen ändern, wo die Firmen eben reagieren müssen auf gewisse Veränderungen des Marktes, wo sie ihre persönliche Arbeit, vielleicht ihre Herangehensweise auch verändern, überdenken müssen. Genauso, meine Lieben, müssen auch wir, ich sag mal, uns immer von dem Wort Gottes leiten lassen. Und ich sag mal so, eine Ursache für das schlechte Sehvermögen oder sogar für eine Blindheit ist die, wenn man immer sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ja? Also wenn eine gewisse Routine da ist, die ich aber überhaupt nicht erklären kann. Und darum, meine Lieben, ist es ganz wichtig für uns, ja? Weil wir Menschen neigen eben zu gewissen Routinen, weil das Leben einfach macht. Ja? Man sagt, das haben wir schon immer so gemacht und wir fühlen uns gut, wir kennen es bloß so und darum wird es weiter so gemacht. Und darum, meine Lieben, ist es so wichtig, dass wir auch Traditionen, die grundsätzlich gut sein können oder die zu einer bestimmten Zeit ihre Berechtigung auch hatten, dass Traditionen im Gottdienen immer in dem Sinne neu überdacht auch werden müssen. Und jetzt kommt der Gedanke, einmal erleuchtet und dann. Und da meine ich wirklich auf diese Erleuchtung, wenn Gott uns neues Leben geschenkt hat und wir wirklich in Christus sind. So, wir freuen uns des Heils, der Erlösung, aber was heißt es für uns dann? So, wir sind erleuchtet und wissen jetzt alles, ja, und stehen irgendwie über allen Dingen, oder wie ist es? Doch nein, oder? Da ist wiederum dieser Vers des Psalmisten: Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen. Meine Lieben, und da meine ich diesen Bereich des Gottdienstes, den wir auch einerseits als Wachstum nennen, ja, wo Gott uns eben in die Tiefen seines Wortes hineinführen möchte, wo er uns bestimmte Zusammenhänge des Wortes Gottes erklären möchte. Und darum, meine Lieben, dieses ganz natürliche Verlangen eines Herzens: Herr, erleuchte mein Herz. Zeige mir doch, Herr, ich bin so kurzsichtig, ich kann manche Dinge nicht richtig einschätzen. Erleuchte doch du mich. Und meine Lieben, ich bin überzeugt, wenn ein Mensch wirklich mit dieser Gebetshaltung immer wieder zu Gott kommt, dass Gott dann Schritt für Schritt einen auch führen wird. Und ich bin von einer Sache überzeugt, ich habe mal das vor längerer Zeit dieses Beispiel auch angeführt: Wenn wir mit einem Auto bei Nacht unterwegs sind, dann brauchen wir Licht, oder? Für uns ist das so selbstverständlich. Wir steigen ein, schalten das Licht an, oder es schaltet sich schon automatisch bei den neuen Fahrzeugen ja an, wenn wir bloß das Auto anmachen, dann haben wir das Licht. Und für uns ist es so selbstverständlich, dass wir über weite Strecken zurücklegen können und wir haben gar keine Angst oder irgendwelche Bedenken. Warum? Weil das Licht doch immer bei uns ist. Und meine Lieben, mir ist es auch so groß geworden, ich muss nicht unbedingt Sorge tragen, dass ich jetzt für die Autofahrt mir Sorgen machen, oh, ob ich noch Licht haben werde, wenn ich 5 Kilometer zurückgelegt habe. Oder 10 Kilometer. Diese Sorge brauchen wir gar nicht haben. Sondern für jeden Schritt, für jeden Meter, für jeden Kilometer, wo ich mich vorwärts bewege, wichtig ist, dass Gott mir für den nächsten Schritt Licht gibt. Das ist wichtig. Und wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft uns bringen wird, meine Lieben. Das ist auch gut so. Aber wichtig ist, dass wir heute im Licht stehen und dass wir wirklich erleuchtete Augen des Verständnisses auch haben. Meine Lieben, ich möchte uns jetzt nochmal zu diesem letzten Vers auch führen, der uns auch in dem Einleitungswort gelesen wurde. Matthäus 13, Vers 16. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen. Meine Lieben, das hat mein Herz mit so einer Dankbarkeit erfüllt. Glückselig sind eure Augen, dass sie sehen. Wenn wir heute es sagen können, dass wir im Licht stehen, wenn wir bezeugen können, dass Gott uns erleuchtet hat, dann sind wir laut dem Wort Gottes glückliche Menschen. Und meine Lieben, ich wünsche es so sehr, dass wir in keinster Weise diesen Zustand irgendwie eintauschen für irgendetwas anderes. Und natürlich, meine Lieben, wir stehen doch jetzt noch nicht im Schauen. Wir wandern noch hier, weil wir unterwegs sind, ja? Wir leben ein Leben des Glaubens. Und wir werden doch Christus erst, sage ich mal, sehen, wenn wir einmal bei ihm auch sind. Darum ist es jetzt ein Leben des Glaubens, aber wir können doch so dankbar sein, dass Gott uns die Richtschnur, das Wort Gottes gegeben hat, das uns immer wieder Licht, Erleuchtung für unseren nächsten Schritt auch geben wird. Und das hat mein Herz besonders mit einer großen Dankbarkeit erfüllt. Darum wollen wir Gott loben und preisen für das Licht, das er uns durch seinen Sohn gegeben hat. Amen.